Guten Abend Ihnen allen hier im Saal. Ich freue mich sehr, dass Sie, und es sind viele, dass Sie gekommen sind. Ich begrüße Sie sehr herzlich, alle Gäste, alle Mitglieder der Akademie, an diesem Abend, aber besonders Claudia Grasse und Christian Grasse, Tochter und Enkel des Malers, dessen Arbeiten wir ab heute für ein paar Wochen in diesen Räumen sehen können. Die beiden Grasses sind maßgeblich daran beteiligt, dass diese Ausstellung in dieser Form zustande gekommen ist. Und das nicht nur, weil ein großer Teil der Stücke aus der privaten Sammlung stammt oder dem Nachlass stammt, sondern auch, und da hebe ich Christian Grasse hervor, weil sie sich sehr darum bemüht haben und es am Ende auch hingekriegt haben, dass wir das Triptychon dort an der Stirnwand hier in dieser Ausstellung zeigen können, das Stahl-Triptychon. Diese Arbeit hat uns die Stiftung ThyssenKrupp ausgeliehen. Es ist eine Arbeit, mit der die Familie Krupp Werner Scholz in den 50er Jahren beauftragt hat. An dieser Stelle möchte ich einen weiteren Leihgeber erwähnen, Hartmut Krohn aus Burscheid nahe Köln. Er hat uns dankenswerterweise die beiden Bilder an der rechten Wand und das rechte Bild an der Wand, den Gardasee, zur Verfügung gestellt. Um den Dank vollständig zu machen, möchte ich Dodo Scholz, nicht verwandt mit der Familie Scholz, und Ulf Bauer sowie dem Kollegen Marc Lüders und unserem studentischen Team danken. Dodo Scholz hat ohne zu zögern ihr Auto für einen Kunsttransport zur Verfügung gestellt. Ich erwähne das, weil die Akademie ein armer Verein ist und das auch anders regeln muss. Ulf Bauer hat zum wiederholten Male Rahmen für die Ausstellung zur Verfügung gestellt und die Studenten haben mit Marc Lüders zusammen beim Aufbau geholfen. Und einer der Studenten ist heute Abend für den Ton zuständig. Vielen Dank. Und schließlich, ohne die beiden geschätzten Kollegen aus der Geschäftsstelle, Marc-André Guske und Sonja Jansen, hätte das Ganze auch nicht stattfinden können. Vielen Dank. Besonders hervorheben möchte ich aber unser Fördermitglied Michael Liebel, der gemeinsam mit ein paar Freunden vor ein paar Monaten der Akademie eine sehr erfreuliche Summe zur Verfügung gestellt hat. Mit einem Teil dieser Summe war die Ausleihe des Triptychons möglich. Herzlichen Dank. Warum zeigen wir Werner Scholz? Gute Frage. Er war kein Mitglied der Akademie, er war kein Hamburger, er war, nun um es kurz zu machen, Claudia Grasse und ich waren über viele Jahre Nachbarn. Irgendwann kamen wir im Gespräch auf ihren Vater. Eine erste Idee bestand darin, eine Reihe von Scholz-Tanzpastellen zu zeigen in der Akademie im Rahmen des sogenannten und dann leider nicht öffentlichen Akademie-Clubs und dazu Kolleginnen und Kollegen aus der darstellenden Kunst einzuladen, dem Tanz, für einen Abend. Der Plan ruhte und reifte eine Weile. Bis dann eines Tages, und nun kommt eine weitere für diese Ausstellung entscheidende Person dazu, der Leiter des Ernst-Barlach-Hauses, Dr. Carsten Müller, von seiner Idee berichtete, in seinem Haus eine große Werner-Scholz-Ausstellung zu zeigen. An dieser Stelle endlich auch an dich, lieber Carsten, ein herzliches Willkommen. Nach dieser Barlach-Haus-Idee hatte sich unsere erste Akademie-Idee deutlich verändert. Barlachhaus und Akademie begannen, wenn man so will, gemeinsam zu planen. Und, auch nicht wichtig zu erwähnen, lebendige Kontakte zwischen verschiedenen Häusern, die sich mit Kunst beschäftigen, können nur von Vorteil sein. Es gab dann Treffen in der Wohnung von Claudia Grasse, in der wir die groben Züge der beiden Ausstellungen besprochen haben. Wir haben jeweils unterschiedliche, also im Gesamtbild von Werner Scholz, sich ergänzende Aspekte gewählt. Seit gestern können Sie alle im Barlachhaus arbeiten aus den Jahren 1927 bis 37 sehen, in denen Scholz sich, Zitat, ausdrucksstark und empathisch Kleinbürger- und Halbweltexistenzen widmete und auf die eher dunklen Seiten der Zwischenkriegsjahre schaute. Dies war von Anfang an der Plan. Ergänzend liegt bei uns in der Akademie der Schwerpunkt auf Arbeiten aus der Zeit in Tirol, wohin Scholz sich 1939 zurückzieht, nachdem er kurz zuvor als entartet verfemt worden war. Dazu kommen Arbeiten aus den 50er Jahren, in denen Scholz im Ruhrgebiet gearbeitet hat. In beiden Perioden ist die je unterschiedliche Landschaft und der Mensch in ihr das Thema. Einige von Ihnen werden sich vielleicht erinnern. Anfang 2022 haben wir hier in der Akademie Arbeiten der beiden Friedrich Einhoffs gezeigt, Vater und Sohn. Friedrich Einhoff Junior ist ja viele Jahre hochgeachtetes Mitglied der Akademie gewesen. Friedrich G. Einhoff, 1901 bis 1988, der Vater, war Zeitgenosse von Werner Schulz, 1998 bis 1982. Ob sie sich begegnet sind, ist nicht geklärt, aber klar ist, dass beide eine besondere Beziehung zur Industrielandschaft Ruhrgebiet hatten. Beide haben längere Zeit dort gearbeitet, haben die Besonderheiten dieser Region in Bildern festgehalten. Ebenso haben beide bei Wahrnehmung der besonderen industriellen Atmosphäre das Malen von realen Situationen genutzt als Anstoß zur Abstraktion. Diese Formulierung ist entlehnt einer Rede von Ursula Meyer-Rogge zur Eröffnung der Ausstellung der beiden Einhoffs. Insofern ist die Scholz-Ausstellung, wenn man so will, eine Fortsetzung der Gedanken über den Aspekt der Abstraktion. Carsten Müller, der übrigens wie auch ich aus dem Ruhrgebiet stammt, wird gleich über Scholz und seine Arbeiten reden. Bevor ich allerdings an ihn übergebe, muss und möchte ich noch einen Gast begrüßen, den Literaturwissenschaftler Professor Manfred Windfuhr. Herzlich willkommen. Manfred Windfuhr ist der Vater unseres Mitglieds, also Akademiemitglieds des Dirigenten Ulrich Windfuhr. Hier sei mal erwähnt, dass die regelmäßigen Treffen in der Akademie manchmal an langen Tafeln genau für sowas gut sind. Ideen austauschen und zwischen den Sektionen Verbindung schaffen. Vielen Dank, lieber Ulrich Windfuhr. Manfred Windfuhr kannte Werner Scholz über viele Jahre, hat ihn in Alpach kennengelernt, dem Ort in Tirol, an den sich Scholz nach Verfemung durch die Nationalsozialisten zurückgezogen hatte, und dem Ort, in dem 1945 das sogenannte Europäische Forum Alpach gegründet worden war. Damals noch unter dem Namen Internationale Hochschulwochen. Hier trafen sich Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik im Spätsommer jährlich. In diesem Zusammenhang haben die beiden sich kennengelernt. Der Kontakt hat viele Jahre bis zu Scholz Tod angehalten. Ich erwähne diesen Mann, Manfred Windfuhr, weil er sich bereit erklärt hat, allen Interessenten aus seinen Erinnerungen mit Scholz zu erzählen. Mein mit ihm abgestimmter Vorschlag dazu ist, nach der Einführung durch Carsten Müller sehen Sie sich bitte alle die Bilder in Ruhe an. Und 15 bis 20 Minuten später können alle, die Interesse daran haben, sich im Raum hinter der Bar mit Manfred Windfuhr treffen. Er wird berichten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Im Rahmen dieser Ausstellung wird am kommenden Montag um 19 Uhr der britische Kunst- und Architekturtheoretiker Brian Hutton, ein langjähriger Freund der Familie Scholz-Grasse, seinen Vortrag halten Labour and Landscape, Fabriken und Arbeiter seit der industriellen Revolution in Bildern. In deutscher Sprache der Vortrag. Im Fokus wird das Triptychon stehen. Und jetzt zu dir, lieber Carsten. Du hattest ein paar anstrengende Wochen hinter dir mit der Vorbereitung eurer Scholz-Ausstellung. Hattest gestern zu Recht ein sehr volles Haus zur Eröffnung einer wunderbaren Ausstellung. Eine Empfehlung an Sie alle. Vielen Dank, dass du dich trotzdem bereit erklärt hast, heute Abend hier in der Akademie die Einführung zu machen. Mikrofon und Aufmerksamkeit gehören dir. Vielen Dank.
Ja, lieber Reinhold, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, auch heute hier am zweiten Teil der Werner Scholz-Festspiele, Eröffnungen teilzunehmen. Freut mich sehr, dass dieser Doppelpass geglückt ist. Und auch ich kann nur betonen, dass es sehr schön ist, innerhalb der Stadt solche Kooperationen zu schmieden und dann auch zu spüren, wie sie wachsen und aufblühen können. Ja, Reinhold Engmerding hat es erwähnt. Gestern haben wir eine Ausstellung eröffnet, die sich ausdrücklich um 10 Jahre im Schaffen von Werner Scholz kümmert, die Jahre 1927 bis 37, in denen ein Frühwerk Konturen annimmt, das absolute Aufmerksamkeit verdient hat, wie ich finde. Insofern möchte ich von diesen frühen Dingen ausgehend auch tatsächlich sozusagen allmählich die späteren Werke ansteuern, aber zunächst mal auf sozusagen die frühe Phase von Werner Scholz zu sprechen kommen. Er ist ja ein Maler der sogenannten verschollenen Generation, die mehr oder weniger häufig zwischen den Weltkriegen gearbeitet und dann im Verlauf des Zweiten Weltkriegs und der häufigen Verfemung als entartet sozusagen beiseite gedrängt wurden, abgedrängt wurden, wenig Aufmerksamkeit fanden. Bei Werner Scholz sah es Anfang der 30er Jahre noch ganz anders aus. Er selber kam aus einem sehr musischen, kultivierten Haushalt. Das Jahrgang 1898 war der Sohn eines Architekten und einer Pianistin und hat in Berlin, wo er geboren war, dann auch ein Studium aufgenommen, 1916 an der dortigen Akademie der Künste, und hat das Studium dann unterbrochen, um, wie so viele seiner Generation, begeistert in den Ersten Weltkrieg zu ziehen und dort schon sehr schnell zu erleben, welches Fiasko sich da anbahnt, letztlich auch am eigenen Leibe ganz unmittelbar, weil er an seinem 19. Geburtstag verletzt wurde durch einen Granatangriff und seinen linken Unterarm verloren hat, was dann in der Folge insofern über Jahrzehnte spürbar blieb, als es nicht nur ihn thematisch geprägt hat, dieses Trauma, sondern tatsächlich auch ganz konkret dafür sorgte, dass er fortan keine Leinwandbilder mehr malen konnte, sondern sich um Malpappe und Kartons gekümmert hat, die er sozusagen einarmig handhaben konnte, anders als Leinwände, die man aufziehen muss. Scholz hat dann aber 1919 sein Studium fortgesetzt, ebenfalls wieder in Berlin, und Mitte der 20er Jahre eine erste Ausstellung gehabt, die aber keine weiteren Spuren hinterließ. Eine Ausstellung in einer Buchhandlung mit Zeichnungen und frühen Lithografien, die mir gar nicht bekannt sind. Aber ab 1927 schält sich dann ein etwas kontinuierlicherer Werkfluss heraus, der hochinteressant zu verfolgen ist. Die Themen sind, so wie unser Ausstellungstitel, das Gewicht der Zeit es schon erahnen lässt. Es geht um Versehrtheit, es geht um Armut, es geht um Trauernde, Verlust, Entfremdung zwischen Paaren zum Beispiel. Ungleiche Machtverhältnisse werden immer wieder thematisiert. Latente und aber auch offene Gewalt spielen eine Rolle. Also es ist tatsächlich die eher dunkle Seite der Zwischenkriegsjahre, wie du schon sagtest, die zum Tragen kommt. Witwen und Waisen bevölkern die Bilder, Kleinbürgerpaare in mehr oder weniger konfliktgeladenen Situationen. Also ein eher proletarisches Großstadtmilieu, das ihn interessiert. Parallel dazu aber auch interessanterweise, und das hängt mit einer schon sehr frühen regelmäßigen, einem sehr frühen regelmäßigen Aufenthalt in Tirol zusammen, immer wieder dörfliche Motive, also ein ganz ungewöhnliches Oeuvre von Anfang an, in dem sich sozusagen Großstadtpflanzen und Arbeiter mischen mit Feldarbeiterinnen, Kirchgängerinnen, Nonnen, Patres, frommen Menschen, also sozusagen einem Personal, das ihm von diesen Aufenthalten in Tirol vertraut war. Auffällig ist, und das sieht man auch an unserem Ausstellungsmotiv, dass Scholz niemand ist, der individuelle Porträts gestaltet, sondern der immer wieder Typendarstellungen gestaltet, die mehr oder weniger überzeichnet sein können. Die Figuren sind oft puppenhaft, marionettenartig, eckig, kantig, gedrungen, kompakte Körper, sehr dicht an den Bildrand herangerückt, sozusagen kraftvoll aus Flächen aufgebaut, die so fein abschattiert sind, dass bei aller Kompaktheit diese Figuren dann auch eine große räumliche Erstreckung haben, sehr, sehr präsent wirken und geradezu wie von einem Bildhauer erdacht scheinen, sich aber zugleich immer wieder zurückziehen, indem sie sich aus dem Bild wenden, die Köpfe senken, die Augen niederschlagen. Also eine Art Zwiespältigkeit zwischen starker, auch körperlicher Präsenz, dass die Bilder, eine Anmutung, die Bilder unheimlich kraftvoll wirken lässt, und dieser Diskretion und Zurückhaltung des Künstlers, der man auch eine große Empathie für die Figuren anmerkt, die er darstellt. Auch im Stil bleibt Scholz in gewisser Weise zwischen den Stühlen und findet da dann wiederum eine ganz eigene Ausrichtung. Er ist expressiv, aber kein Expressionist. Eine bestimmte Art von Brücke-Expressionismus der frühen Jahre des 20. Jahrhunderts sind in der Zeit, in der er arbeitet, auch längst passé und selber schon Geschichte geworden und auch durch bestimmte Unterschiede in der Weltwahrnehmung durch den Ersten Weltkrieg, quasi Schnee von gestern, den man interessiert zur Kenntnis nimmt, aber dem man nicht unbedingt sklavisch folgen möchte. Also die Avantgarden sind, glaube ich, mittlerweile längst woanders. Also expressiv ist er schon, und man merkt dann aber, dass er einen starken Einschlag in die Richtung der neuen Sachlichkeit hat. Also nicht nur durch das Großstadtmilieu, sondern auch durch eine sehr sozialkritische Art der Darstellung, der Themensuche, gehört er eher zum sozialkritischen linken Flügel der neuen Sachlichkeit, zumindest mit zahlreichen seiner Bilder, und stellt auch mit diesen linken Künstlern wie Dix, Gross, Felix Müller und anderen mehrfach aus. Denn es ist bemerkenswert, dass dieser junge Mann mit Anfang 30 nicht nur tolle Einzelausstellungen hat, zum Beispiel in der Galerie Nierendorf in Berlin, sondern auch eine Reihe von Gruppenausstellungen mit bespielt, zum Beispiel der ASSO, der Assoziation revolutionärer bildender Künstler in Deutschland, um 1930. Er lässt Bilder nach Amsterdam reisen zu einer Übersichtsschau über sozialistische Kunst heute. Er hat eine ganze Reihe von Themen, die ihn nicht gerade zum Frauenrechtler machen, aber doch erkennbar werden lassen, dass er sozusagen Großstadtbewohnerinnen und deren Zurücksetzung ganz klar im Blick hat, und folgerichtig ist er dann auch einer der Mitspieler bei einer Ausstellung Frauen in Not, die 1931 in Berlin stattfindet, und in dem Katalog zu der Ausstellung betont, dass es hier darum geht, Kunst als Waffe zu präsentieren, also wirklich sozusagen eine aktivistische Malerei zu betreiben. Also der Kontext ist eindeutig links. Die Novembergruppe spielt auch eine wichtige Rolle in seiner sozusagen künstlerischen Laufbahn. Und die Reaktion auf seine Kunst ist erstaunlich, sensationell gut geradezu. Also er wird als ein wesentlicher Künstler vorgestellt, als jemand, der sozusagen innerhalb einer jüngeren Malergeneration der ist, der wirklich neue Positionen formuliert, der auch eine Bildsprache findet, die neue Themen auf eine ganz neue Weise darzustellen weiß. Und selbst die Verbindung zwischen den Großstadt- und den eher dörflichen Motiven leuchten den Rezensenten absolut ein. Es ist sozusagen eine andere Art von Prekariat, das er dort zeigt. Ärmliche, hart arbeitende Landbevölkerung. Und insofern ist beides Teil einer Wahrnehmung von Scholz als einem Künstler, der sich wirklich als eine Art Kämpfer für die linke und proletarische Sache positioniert um 1930 herum, was ihn dann in den späten 30er Jahren umso mehr zur Zielscheibe von NS-Verfolgung macht, weil natürlich diese Art von politischer Agenda, die Werner Scholz verfolgt hat, dafür sorgte, dass er als einer der, ich zitiere, marxistischen, liberalistischen Verfallskünstler seiner Zeit gesehen wurde. Natürlich wurden Werke, die zum Teil sehr früh angekauft wurden, von namhaften Museen einkassiert. Er war sehr präsent auf der FEMA-Ausstellung Entartete Kunst, mit einem Triptychon unter anderem, Das tote Kind, das das Wolf-Richerts-Museum in Köln erworben hatte. Das wurde dort angeprangert. Also er war sehr unter Beschuss und ist dann in die Region gegangen, die er schon seit Kindertagen kannte, nämlich nach Tirol, hat ein Häuschen in Alpach erworben und ist, glaube ich, um 1939 dann dauerhaft nach Tirol umgezogen. Behielt aber sein Atelier sehr zentral in Berlin am Neulendorfplatz, das 1944 durch einen Bombenangriff vernichtet wurde, und alle Berliner Bilder, die dort versammelt waren, wurden ebenfalls vernichtet oder müssen zumindest als verschollen gelten. Glücklicherweise gibt es eine Handvoll historischer Fotos, die Frau Grasse mir und uns für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat aus ihrem Archiv. Und das war wirklich ein absoluter Glücksfund für mich, weil sich anhand der Motive gezeigt hat, was da verloren gegangen ist. Man spürte sofort, wenn diese Bilder alle noch im Original da wären, dann wäre das wirklich kein Geheimtipp, sondern einer der wichtigen Künstler um 1930 im Bereich der neuen Sachlichkeit und des Verismus. Insofern war es ein großes Lebenspech, würde ich sagen, Lebensunglück, dass dieser große Teil der Werke vernichtet wurde und das, was übrig geblieben ist, ausgesprochen eindrucksvoll bleibt, aber doch einen bestimmten Überhang in diesem dörflichen Segment hat sozusagen, also ein paar von den wirklich thematisch auch harten Großstadtbildern, in denen es um Betteln an Straßenecken geht, Kriegsversehrte, die sozusagen in der Öffentlichkeit stehen und ihre Armseligkeit preisgeben müssen. Der Paragraph 280 und das Drama um Abtreibung zum Beispiel. Also es gibt eine Reihe von Bildern, die man gerne im Original in all ihrer Härte gesehen hätte. Nichtsdestotrotz, wir versuchen, diese frühe Phase zu rekonstruieren und können, glaube ich, damit auch zeigen, und es wäre zu wünschen, dass viele Leute das so sehen, dass das ein Künstler ist, der wirklich eine sehr relevante Position vertreten hat. Dann kommt Alpach. Man merkt, mit dem Gang sozusagen in diese dörfliche Sphäre dauerhaft bricht auch, vielleicht auch willentlich, sozusagen gewollt, ein großer Teil des thematischen Bereichs, um den sich Werner Scholz gekümmert hat, weg. Figuren und vor allem Landschaften, du hattest es erwähnt und man kann es hier auch sehen, rücken für die kommenden Jahrzehnte in den Vordergrund. Stillleben werden wichtig, es gibt auch in den frühen 30er Jahren schon einiges dazu, aber es spielt eine bedeutendere Rolle, auch das, was sozusagen nahsichtig vor Augen ist. Die Tierwelt, Schmetterlinge zum Beispiel, tauchen im Werk auf und werden auch eine Art Sprungbrett für eine neue, sich sozusagen nochmal mehr in eine Abstraktion bewegende Malerei, denn das kann man in der Differenz zu dem, was ich hier an kompakter Figur gezeigt habe, glaube ich, gut sehen, wenn man sich umschaut, dass die Malerei in gewisser Weise offenporiger wird, flächiger, fleckiger, dass es ja ein bisschen Anklänge an die École de Paris gibt, also eine bestimmte Art von Nachkriegsabstraktion. Georges Rouault zum Beispiel wird auch in der Rezeption von Scholz in den späteren Jahren immer wieder genannt als ein Künstler, der auf ähnliche Weise mit schwarz konturierten, abstrahierten Figuren und bestimmten, ja, fast mosaikartig zusammengesetzten Farbflächen arbeitet. Also das kann man auch beim Stahltriptychon, finde ich, sehr gut sehen, dass es diese Art von, ich weiß nicht, ob Weiterentwicklung, aber doch Veränderung der Malweise gibt. Sehr abstrahierend dann bis zu dem Bild späte Rote Brücke, das wir sehen können im Nachbarraum von 1977, wo also die sozusagen Brücke so eine Art zentrale Ambossform wird und aber eine starke Abstraktion mitspielt. Nach dem Krieg merkt man aber erstmal in einer bestimmten kürzeren, aber sehr produktiven Phase, dass diese Katastrophe offensichtlich eine Beschäftigung mit wirklich sozusagen essentiellen Texten und gewichtigen Themen fordert. Deshalb entstehen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg umfangreiche Zyklen zum Thema Altes Testament und auch zur griechischen Mythologie, parallel zu einem dann wieder sehr schnell in recht rascher Taktung einsetzenden Ausstellungsbetrieb. Also Werner Scholz ist in den Jahren nach dem Krieg eigentlich sehr präsent, auch international. Und insofern kann er da durchaus an frühe Erfolge, die bis Amsterdam, ich erwähnte es, aber auch Moskau und nach Amerika reichten, wieder anknüpfen. Und dann, zentral hier in der Ausstellung zu sehen, taucht Mitte der 50er durch die Familie Krupp dieser neue Themenbereich der Industrielandschaften und auch Industriearbeiter auf. Und es ist bemerkenswert, wie beharrlich Werner Scholz auch über diese Auftragsarbeit hinaus offensichtlich Feuer fängt, vielleicht sozusagen auch in einem Wiederaufleben-Lassen dieser sehr emphatischen, empathischen Arbeitermalerei der früheren Jahre, die ihn interessierte. Und ja, zentrales Stück aus dieser Phase ist natürlich das Stahltriptychon, das Sie hier an der Rückwand sehen können. In Triptychen war Werner Scholz schon in früheren Jahren geradezu versiert. Ich weiß nicht, ob das Triptychon seine Idee war oder Teil der Auftragsbedingungen. Ich hatte jedenfalls das Tote Kind schon erwähnt als ein frühes Museumsstück. Bei uns im Haus werden Sie einen Dreiteiler mit dem Titel Monstranz sehen, also ein Priester in Rückenansicht, der das Monstranzgefäß hochhält und von zwei Betenden umgeben ist. Also die Dreiteiligkeit scheint irgendwie für Werner Scholz auch eine bevorzugte Bildform zu sein über Jahrzehnte hinweg. Und die Art von Würdeform, die natürlich das Triptychon als bestimmte Art von Bildform über Jahrhunderte tradiert hat, die findet sich, finde ich, bei dem Stahltriptychon bestens ausgeprägt. Es war ja ein Werk, das eine Art Selbstdarstellung der Kruppschen, des Kruppschen Könnens zusammenfassen sollte. Ich glaube, für die Hannover Messe 1955 in Auftrag gegeben. Insofern auch eine Art von repräsentativer Selbstdarstellung, dieses Firmenimperiums und im Zentrum, geradezu wie einen Thron inszeniert, ist die große Stahlpresse mit dem noch rotglühenden Werkstück. Und das Ganze wird flankiert von einer Art überhöhenden Technik- und Leistungsschau unterschiedlicher Maschinen und Großanlagen. Wir sehen eine Rheinbrücke, es gibt einen großen Schaufelradbagger auf der rechten Seite. Links ein Dampfschiff, das angelegt hat, um sozusagen, damit eine Lokomotive verladen werden kann über einen großen Kran und eine Hebebühne, also quasi wie ein kleines Spielzeug in der Luft schwebt. Also da ist eine Art von Emphase drin, die, glaube ich, auch mit den Wirtschaftswunderjahren nach dem Krieg zu tun haben mag. Also eine Art von sozusagen Technikbegeisterung und Technikgläubigkeit vielleicht auch, die bemerkenswert ist. Allerdings auch, das sehen Sie im blauen Himmel und über dem blauen Wasser, die ein oder andere rußige Wolke hervorbringt, was natürlich im Ruhrgebiet zu der Zeit auch nicht ganz von der Hand zu weisen war. Ich erinnere mich dran, als ich 89 zum Studium nach Hamburg kam, dachten eingefleischte Hamburger noch, wenn ich erwähnte, dass ich aus Mülheim an der Ruhr stamme, dass man da noch nie einen blauen Himmel gesehen hat. So schlimm war es damals schon nicht mehr, aber sozusagen die Mischungsverhältnisse sind mir aus Kindertagen noch ganz gut vertraut. Ja, es gibt eine Dynamisierung in diesem Triptychon, diese Diagonalen, die sozusagen den Aufschwung feiern und das, was technisch leistbar ist. Und darüber hinaus hat dann aber auch, nachdem sozusagen der Auftrag vollzogen war, Werner Scholz sich andere Quartiere gesucht, um vor Ort zu bleiben, regelmäßig zu pendeln und dann auch ein ganzes großes Arsenal, ein großes Konvolut von Werken zu schaffen, die mit Maschinen, Fuhrparks, Baggern, alle möglichen an Bergbau, Material und Umfeld zu tun haben, aber auch immer wieder mit denen, die damit und darin arbeiten. Er ist selber unter Tage gefahren. Sie sehen Bilder von Darstellungen von Arbeitern in Flözen. Also das ist sozusagen etwas, was ihn offensichtlich reizt. Und was auch eine gewisse zwiespältige Komponente in diese späteren Bilder bringt. Nicht in alle, aber einige sind dann doch sehr dunkeltonig und lassen quasi Menschenleiber und Gliedmaßen ununterscheidbar werden mit diesen Balkenkonstruktionen, die die Flöze abstützen und sozusagen den Männern Halt geben sollen. Also es ist eine merkwürdige Art von ineinander übergehen von Menschen und sozusagen dem, was sie da in gewisser ausbeuterischer Weise mit der Natur tun. Es sind solche Lemurengestalten, die in ihrer Staubigkeit eigentlich mit diesen tiefen Regionen irgendwie verwachsen und damit auch dieses Härte- und Mühsal-Thema wieder anschlagen, das Werner Scholz schon in den späten 20er Jahren angeschlagen hat. Ja, ich wollte zum Stahltriptychon Ihnen nicht ein Zitat unterschlagen, das ich mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen habe, denn es war im Volkfang-Museum ausgestellt 1958 und dort schreibt Otto Förster im Katalog: Unter den Ruhmestaten des Hauses Krupp wird gewiss der einst vor vielen anderen die Tatsache gewertet werden, dass es Werner Scholz das Stahltriptychon aufgetragen und damit dem vielleicht großartigsten Stück Malerei zur Entstehung verholfen hat, das in der Mitte der 50er Jahre die europäisch-amerikanische Welt aufzuweisen hat. Also das nenne ich mal einen Ritterschlag. Insofern genießen Sie gleich nochmal den Anblick dieses Meisterwerks, der sozusagen einer epochalen Kunst der 50er Jahre. Die anderen Bilder haben zum Teil zunächst zumindest erstmal den Eindruck, dass sie auch ganz gut den Titel tragen könnten, den wir unserer Ausstellung verpasst haben. Das Gewicht der Zeit spielt dann doch bei Werner Scholz auch in den Nachkriegsjahren immer wieder eine Rolle. Es gibt aber doch auch Momente der Leichtigkeit und der Lebensfreude, die man vielleicht hinten in den kräftiger getönten Pastellen sehen kann, wo dann keine Gewitterhimmel dräuen. Und ich fand es interessant, von ihm zu lesen, als er 1957 an seine Frau Ursula schreibt, aus dem Ruhrgebiet: Gestern drei Bilder, heute zwei richtig gemacht, wie die Alten das so nannten. Das eine gestern ganz aus dem Spachtel aufgebaut, das letzte sind Bergmänner aus dem 950 Meter tiefen Stollen. Das ist das Bild, nach dem es mich so schrecklich quälend drängte. Es steht nun da, sicher, männlich, ernst. Und dann folgt der Satz, dazu eine große Luftschaukelakrobatin aus irisierenden Flecken. Was auch immer es mit dieser Luftschaukelakrobatin auf sich hat, es gibt, glaube ich, noch mal einen schönen Hinweis in eine etwas luftigere und bewegtere Richtung von Werner Scholz. Ich freue mich, dass wir unterschiedliche Facetten jetzt in den nächsten Wochen zusammenführen können und wünsche der Ausstellung viel Erfolg und Ihnen allen anregende Zeiten vor den Werken von Werner Scholz. Vielen Dank.
Von mir nochmal der Hinweis, wer gleich in 20 Minuten ungefähr die Bilder gesehen hat und weiteres hören möchte über Werner Scholz, der sei eingeladen in den Raum hinter der Bar. Manfred Windfuhr wird uns einiges aus seinen Erinnerungen mit Werner Scholz erzählen. Vielen Dank, die Ausstellung ist eröffnet.